So, Tommy, jetzt habt ihr es da draußen alle. Jetzt ist Marius auch im erlesenen Club der DNFler angekommen. Und damit herzlich willkommen zur 29. Folge der Trail Fellows.
Willkommen bei Trail Fellows, deine Trailrunning Coaches. Der Podcast, der dich auf jedem Trail begleitet.
Mein lieber Marius, sage ich da jetzt ganz traurig herzlichen Glückwunsch und willkommen im Club, der DNFler.
Ja. Endlich habe ich es auch mal geschafft.
Endlich kannst du auch mal was feiern.
Genau, und endlich ist der Kleine nicht mehr so großkotzig mit seinem Motto DNF is not an option. Weil normalerweise heißt es bei mir DNS is always an option. Warum ich die Karte vom DNS aber am Wochenende beim Lavaredo nicht gezogen habe, das kann ich ja gleich nochmal erklären. Ich hätte sie am liebsten gezogen. Ja.
Ja, Leute, wir müssen ja davon ausgehen, das Wochenende war ja, glaube ich, in fast komplett im deutschsprachigen Raum Europas einfach nur hot. Ich hatte ein DNS, aber nicht gewollt, sondern vom Veranstalter abgesagt. Der Hamburg-Halbmarathon ist den Temperaturen zum Opfer gefallen, wie ich im Nachgang finde, auch völlig zu Recht. Meine Meinung, denn bei den Temperaturen, ja, man hätte es laufen können, aber das hätte nichts mit wettkampfspezifischen Charakter zu tun gehabt und ja, einen Halbmarathon langsam laufen, habe ich auch keinen Bock drauf gehabt, dafür so viel Geld auszugeben. Deswegen, DNS.
Nee, wenn man da schon mit so einem Störfaktor an den Start gehen muss, oder? Ich meine, das haben ja alle das gleiche Glück, ja. Aber ich bin auch immer der Meinung, so gerade so Straßenläufe, da sollten schon die ganzen Bedingungen sollten schon passen. Ich meine, ich laufe ja auch gerne flache Marathons, wenn ich einen Marathon laufe und möchte nicht, also wenn ich einen Straßenmarathon laufe und möchte eine gewisse Zeit holen, dann laufe ich ja nicht irgendwo im Schwarzwald einen Marathon.
Richtig. Ja.
Da laufe ich sowieso keinen Marathon, ja. Aber Hannover, Hamburg, Berlin, ja, das sind ja die Marathons, wo man dann sagt, da kann man dann auch mal eine Bestzeit holen. Also, ja, liebe Schwarzwälder, Wäldler, liebe Schwaben, fahrt doch mal in den Norden von Deutschland, ja, da ist auch Schnee.
Da kann man auch mal schnell laufen.
Ey, Tommy, ich sag's dir, ich sehe mich noch im Auto sitzen, in unserem kleinen, klapprigen Toyota Auris, die Passstraße von Victoria runter gondelnd, aus dem Fenster guckend, mit leicht Pipi in den Augen und nicht verstehen, was da gerade passiert ist. Und sich vor allem in dem Moment noch auf dem Weg nach unten die Frage stellen, was wäre gewesen, wenn ich einfach weitergemacht hätte?
Fangen wir mal von vorne an. Lavaredo war am Wochenende. Du warst da, deine Frau war da. Ihr habt eigentlich ein schönes Wochenende vor euch gehabt. Wetter
Wir hatten ein schönes Wochenende. Ja, ich meine, der Lavaredo Ultra Trail, Leute, Cortina, wer war schon mal alles da? Da kriegt man jetzt so ein bisschen Gänsehaut auch, weil das einfach nur ein richtig, richtig geiles Trailrunning-Pflaster ist. Ich würde sogar fast noch sagen, mir gefällt es dort besser als in Chamonix, ja, beim großen UTMB, ja, weil einfach die Berge nochmal erreichbarer sind in irgendeiner Form. Also diese Dolomiten, die da rausragen aus den Hochebenen, wahnsinnig schön. Und es gibt wahnsinnig viele Pässe. Es ist ein Mecker für Radfahrer, Trailläufer und generell Sportler, auch natürlich Wintersportler. Und somit hat sich Cortina auch aus dem Anfang des Jahres, wo ja noch die Winterolympiade war, doch auch nochmal aus einem ganz anderen Licht gezeigt als die Jahre zuvor, muss man sagen. Also es wurde natürlich viel gemacht und das Ding wurde noch reichlich beflaggt und so weiter. Also wir haben Cortina in einem sehr, sehr schönen Bild erlebt. Bisschen Verkehrschaos, muss man sagen. Sie haben einen sehr, sehr großen Parkplatz leider weggenommen für ein neues Gebäude. Aber wenn man es dann wusste, wusste man auch, wie man sich darauf einstellt. Und ja, so sind wir nach dem Zugspitz Ultra Trail, wo ich mir ja, ihr wisst es, ordentlich die Kante gegeben habe und wo ich danach auch leicht angeschlagen war mit einer Erkältung, sind wir dann am Mittwoch früh losgefahren nach Cortina. Dann eingerichtet, Startnummer abgeholt und dann war es irgendwann Donnerstag, einen Tag vorm Rennen. Und die Erkältung wurde nicht besser, die wurde sogar schlimmer. Und ich war Donnerstag früh, Donnerstagmittag der festen Überzeugung, das Ding starte ich nicht. Ja, das macht überhaupt keinen Sinn, das hat keinen Wert. Da tue ich mir nichts Gutes mit.
Dann ist es am Abend hin. Magst du noch mal kurz erwähnen, welche Strecke du in Angriff nehmen wolltest?
Ja, ja. Ich laufe immer ja diese mittellangen Trails. Also ich bin da auch auf der 48-Kilometer-Strecke, das ist die 50K-Kategorie. Mit 2600 Höhenmetern. Die bin ich schon zweimal gelaufen. Einmal in einer 6:38 2018. Ich habe hier auf das Shirt, deswegen, ich habe das Shirt gerade an von 2018, das Event-Shirt. Das ist einfach schon 8 Jahre her, Tobi.
Das zeugt von Qualität. Das sieht gut aus noch.
Und da hinten steht drauf 2018. Wahnsinn. Habe ich mich erschrocken vorhin, als ich das aus dem Schrank geholt habe. Und dann bin ich 2023 nochmal dort gelaufen, in einer 6:06. Und das muss schon eine echt gute Zeit gewesen sein im Vergleich. Da hatte ich auch damals ganz gute ITRA-Punkte bekommen. So, da hatte ich mich so in den 630ern, glaube ich, befunden. Da würde ich heute wahrscheinlich nicht mehr schaffen, also die ITRA-Punktzahl zu erreichen für die gleiche Zeit. Natürlich habe ich aber damit geliebäugelt, irgendwie die 6 Stunden anzugreifen, oder? Also liegt ja irgendwo nah. Und ich glaube auch, dass das Gelände mir grundsätzlich liegt, obwohl es mir doch ein Stück weit zu laufbar ist. Mhm. Andere würden jetzt sagen, wahrscheinlich ist es verdammt technisch, aber ich brauche es gerne noch ein bisschen kraxliger. Ja? Vor allem im Downhill, wo dann doch oft auf die Forststraßen ausgewichen wird. Naja, jedenfalls, Freitagabend wurde es dann irgendwie wieder besser. Ich hatte auch über Nacht dann einen Ruhepuls von nur ca. 3, 4, vielleicht 5 Schlägen über dem Normalbereich. Mhm. Und das ist so die Grenze, wo ich so sagen würde, es könnte hinhauen, ja. Und mein Gott, was soll ich sagen, ja? Da ist dann auch der emotionale Athlet in mir durchgekommen. Da habe ich dann meine Identität als Coach auch irgendwo links liegen lassen und meine Vernunft als Coach auch links liegen lassen. Und bin an den Start gegangen, habe versucht, mich runter zu pegeln vom Puls, ja. Das sah auch dann im Startbereich. Ich hatte dann noch ein Foto gepostet. Sah auch sehr gut aus. Ich war da in den mittleren 50er-Bereichen im Ruhepuls im Startblock. Also ich habe mich echt dort quasi runtergeatmet und habe da so eine spezielle Atemtechnik auch angewendet, die mich dann auch kurz vor dem Rennen auch nochmal richtig sattelt. Rein ins Rennen, sehr gut gepaced, wirklich ganz, ganz ruhig reingegangen. Habe mich da quasi vom Feld mehr oder weniger überrennen lassen und bin nicht mitgezogen oder irgendwas, sondern habe gewusst, ich ziehe das Ding hier einfach ganz, ganz ruhig und stoisch durch.
Wenn ich da kurz einhaken darf, ich habe das ja auf der Live-Trail-App verfolgt. Das, was du gerade sagst, haben zumindest die Punkte, die du überlaufen bist, wenn dann quasi die nächste Kachel erreicht wird auf der App, auch regelmäßig gezeigt. Denn wenn man sich die Pace, die Durchschnittspace des Gesamtläuferschar angeschaut hat und deine dazu, da hat man gesehen, du bist stetig gelaufen. Und viele sind vorbei gerannt, zumindest in den ersten 10, 11, 12 Kilometern roundabout. Ja, ja. Wenn ich jetzt so grob über den Daumen peile, das war deutlich zu sehen. Fand ich spannend.
Ja, ich habe wirklich, ich habe das aber auch gemerkt, dass teilweise die Läufer, ich möchte jetzt gar nicht sagen Männlein, Weiblein oder Italiener, nicht Italiener, keine Ahnung, ja, es waren einfach Läufer. Mir ist bei dem Rennen aufgefallen, was mir zum Beispiel beim Zug gar nicht so vorgefallen ist, das waren teilweise sehr, sehr aufgeregt. Also die sind teilweise bei Anstiegen an mir vorbeigerannt, wo ich dann schon gehypt bin, ganz in Ruhe gehypt. Und dann sind sie vorne wieder langsamer geworden, wieder stehen geblieben. Waren wieder hinter mir, sind wieder an mir vorbeigerannt, wie so intervallartig. Und auch teilweise die Stopptechnik war miserabel. Miserabel. Wo man sich denkt, vielleicht haben die noch nie in ihrem Leben Stöcke benutzt. Beim Ausklappen, ich habe fast auch mein Augenlicht verloren. Also es waren Zentimeter, war da noch Platz. Und meine Brille war zum Glück noch dazwischen, die hatte ich auch. Ja, da habe ich mir auch gedacht, ey, allein dafür ist es gut, eine Brille zu tragen. Ja.
Ja.
Also achtet bitte drauf und man kann Stocktechnik auch lernen. Geht doch gerne mal auch raus in so einen Long Run, auch wenn ihr keine Berge vor der Tür habt, und packt mal eure Stöcke immer wieder aus und ein. Übt das mal, sodass ihr eben keinen anderen Läufer, keine andere Läuferin vor euch, hinter euch, neben euch damit drangsaliert. Also das ist ja wirklich wahnsinnig gefährlich. Auf so einem engen Trail, da fangen die Leute sehen den Trail vor sich. Die sehen, jetzt biegen wir ab von einer breiten Straße auf den Trail. Und wann fangen sie an, ihre Stöcke rauszuholen und damit rumzuspielen?
Direkt vorher.
Genau in dem Moment, wo sie auf den Trail rauftreten, kommen. Ach ja, ich brauche ja meine Stöcke jetzt.
Ja, am besten noch ein Single Trail und dann staut sich hinter ihnen alles.
So ist es. Ja, genau das. Und das habe ich halt vielleicht eben hauptsächlich im hinteren Bereich des Feldes. Ich weiß nicht, vorne fällt mir das nicht so sehr auf. Ja? Vielleicht ist das ein Unterschied auch in den Leistungsklassen und in dem Gedanken, vielleicht. Wie erfahren sind die Läufer? Ja? Wie wichtig ist ihnen ein Pacing? Wie wichtig ist ihnen Struktur in ihrem Rennen, Routinen in ihrem Rennen? Ich finde, das ist ein Thema. Ja? Können wir vielleicht in einer anderen Folge nochmal genauer drüber sprechen. Wir wollen ja heute auch über Longruns sprechen. Also, ich komme mal zum Ende. Jedenfalls, Kilometer 18, 12 so ungefähr, ist mein Puls, warum auch immer, tierisch in die Höhe geschossen. Mit einem Mal. Ich habe einen Kreislauf bekommen. Habe mich dann irgendwie in einem Bach noch runtergekühlt, meine Mütze nochmal durchs Wasser gezogen, bin weiter. Dann ist meine Herzfrequenz wieder gedroppt und spätestens dann habe ich gemerkt, okay, das ist jetzt hier nicht mehr wert, meine Gesundheit zu gefährden. Ja? Also Kreislaufprobleme, ich musste teilweise gehen, konnte auf gerader Strecke nicht mehr anlaufen, einfach weil ich den Puls nicht mehr hochbringen konnte und der wäre sofort hochgeschossen. Also mein System hat mit diesem Central Governor, mit dieser Central Governor Theorie quasi nach oben hin abgeriegelt.
Ja.
Vor der oder während der ventilatorischen Schwelle 1 oder der in Nähe der aeroben Schwelle quasi abgeriegelt, sodass ich da gar nicht mehr hoch reingekommen bin in diese Systeme. Ja, ohne dass ich sofort Kreislauf bekommen habe. Insofern bin ich dann noch bis Kilometer 24, da stand dann Victoria mit dem Auto, habe mich dort bei der VP abgemeldet und bin nach Hause gefahren. Aus zweierlei Gründen habe ich das Ding als DNF für mich, und ich hatte ja Zeit, 10 Kilometer lang, mir darüber Gedanken zu machen, ob ich wirklich aussteige und ob das jetzt wirklich mein erstes DNF wird, nach 22 Jahren Laufkarriere. Ja, und ich stehe zu 100% zu dieser Entscheidung und es war auch die richtige Entscheidung. Was ich vielleicht in Frage stellen könnte, ist, warum ich überhaupt angetreten bin.
Mhm.
Man hätte vielleicht sagen können, ein DNS wäre intelligenter gewesen. Ja, wäre es. Gut, nun bin ich angetreten, nun habe ich auch versucht, diese Entscheidung auch wirklich konsequent durchzuarbeiten und habe dann auch eben die Entscheidung getroffen, das DNF in Kauf zu nehmen. Zweierlei Gründe. Einerseits natürlich wegen meiner eigenen Gesundheit, wegen bleibenden Schäden. Wenn man erstmal eine Herzmuskelentzündung drin hat, damit ist dann nicht zu spaßen. Da kann ich mir nicht nur diese Saison, sondern vielleicht auch die nächste und übernächste versauen und vielleicht auch meine komplette Laufkarriere. Und das nächste Ding ist, Victoria hatte ja am nächsten Tag ihren 80 Kilometer Trail.
Ja.
Und wenn ich mich da so abschieße den Tag, dass ich nicht mal mehr auf Olivia aufpassen kann den nächsten Tag, versaue ich ihr Rennen zusätzlich noch und habe selber eine Scheißzeit.
Ja.
Und das kam dann für mich nicht mehr in Frage.
Ja, das ehrt dich und sie hat ja am nächsten Tag für euch beide abgerissen im wahrsten Sinne.
Ne? So ist es. 14 Stunden, 59 Minuten und 58 Sekunden offizielle Zielzeit für die 80 Kilometer. Wahnsinn. Ja, und da hat sie schon wieder gezeigt, dass sie einfach aus einem anderen Holz geschnitzt ist als ihr Mann.
Ja, ich meine, und das nach der Superleistung auf La Palma.
Ja, die ist einfach so konsistent und kann sich so gut pacen. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Wir hingen den ganzen Tag am Tracker, haben den ganzen Tag geschaut, dass wir irgendwie an die VPs kommen. Das war leider schwierig wegen den Parkplatzsituationen. Wir haben sie einmal verpasst, ganz am Anfang.
Ach, schade.
Und dann danach kaum noch Chancen, an die Parkplätze zu kommen, um sie auf der Strecke zu erreichen. Deswegen haben wir sie leider nicht gesehen, erst dann im Ziel abends. Aber es war sehr schön insgesamt und sie konnte dann auch mit Olivia ins Ziel laufen.
Ja, dann sage ich an der Stelle Glückwunsch an Victoria, Glückwunsch auch an dich für die vernünftige Entscheidung.
Ja, genau,
tut weh, also ne, DNF, ich habe das zweimal erlebt, Spaß macht's nicht, aber ich finde immer noch, es gehört zumindest auf Ultradistanzen irgendwo dazu.
Absolut.
Und die Gefahr läuft immer mit. Im schlimmsten Fall ist es ein DNF, im besten Fall ist es ein DNF aus eigener Entscheidung. Im schlimmsten Fall ist es ein DNF, was ich nicht eigen zu verantworten habe, sondern verletzt bin oder Schlimmeres passiert. Das wünsche ich dann keinem, das wäre der Worst Case. Ja, und der nächste Wettkampf ist ja gar nicht so weit weg, demzufolge stärkst den Kopf.
Tommy, ich finde ja mittlerweile DNFs gar nicht mehr so schlimm. Ja,
ja, ne?
Hat man halt,
ja.
DNF. Ja. Und außerdem ist ja wichtig, wie man damit umgeht. Eben nicht die Frage zu stellen, was wäre gewesen, wenn ich weitergemacht hätte. Spielt doch gar keine Rolle mehr. Die Entscheidung ist gefallen.
Die ist durch.
Die ist endgültig, die ist durch. Und zurück gibt es nicht mehr. Also kannst du dir direkt danach eher Gedanken machen, was kann ich vielleicht fürs nächste Mal besser machen? Was kann ich für mein Training dazu lernen, für die nächsten Trainingsblöcke aus diesem Rennen, was schiefgelaufen ist? Ja? Und am Ende ist dann das DNF ja auch nur ein Ergebnis, so wie ein Finish ein Ergebnis ist oder eine Zielzeit ein Ergebnis ist. Es ist vielleicht nicht das Ergebnis, was man sich wünscht, aber es ist ein Ergebnis. Und mit dem Ergebnis kann man dann auch entsprechend umgehen.
Und bald gibt es dann im Finish Line Emotions Shop dann das T-Shirt DNF, ist doch ein Option, demzufolge. DNF kostet auch nur die Hälfte.
Das ist ja wohl eine Option, ja genau. Ja. Die Differenz an den Kilometern kostet das dann sozusagen. Ja.
Genau.
Also 24,99 Euro in meinem Fall. Ja.
Okay. Ja. Definitiv. Kannst du beim nächsten Long Run drüber nachdenken, wie du das umsetzt jetzt. Kann ich beim nächsten
Long Run nochmal intensiv drüber nachdenken. Ja. Tommy, wir leiten das Thema Long Run ein. Ich glaube, ein super spannendes Thema für alle. Nicht nur für die Newbies hier bei den Trail Fellows. Übrigens, herzlich willkommen an alle 503 Abonnenten, die zu diesem Zeitpunkt hier auf Abonnieren geklickt haben. Und wenn du es noch nicht gemacht hast, shame. Und hol das auf jeden Fall nach, weil wir sind auf jeden Fall der Club der coolen Fellows. Und wir begleiten euch hier mit Trainingsthemen ja, auf eurem Weg zum, im besten Fall, Wettkampf oder einfach nur um bessere Läufer, Schrägstrich Trailläufer zu werden. Ja? So, Tobi,
ich glaub, du als alter... ja? Ich glaube, der Long Run ist eine der missverstandensten und falsch einsortiertesten Trainingseinheit, die wir in unserem schönen Sport haben.
Glaube ich auch. Glaube ich auch, Tommy. Deswegen leiten wir das ganze Thema jetzt mal mit drei Mythen ein, die sich so in den Köpfen festgesetzt haben und die jeder schon mal gehört hat. Und du darfst diese Mythen mal ausräumen, ja? Du darfst diese Mythen mal bewerten, ja. Und du als alter Longrun-Liebhaber und Lauftrainer, was ist denn, wenn ein Athlet zu dir kommt und sagt, ja, Coach, du hast doch gesagt, ein Longrun muss immer langsam sein. Warum habe ich denn da jetzt so komische Tempobereiche drin?
Ja, dann sage ich erstmal, mein Guter, dann hast du mir nicht richtig zugehört. Ich habe gesagt, ein Longrun sollte mit geringer Intensität zum großen Teil gelaufen werden. Aber nicht, ein Longrun muss immer langsam sein. Denn immer langsam sein würde aus meinem Mund höchstwahrscheinlich, so ich nicht irgendwelche Substanzen zu mir genommen habe, nicht freiwillig kommen. Denn was heißt denn langsam? Langsam variiert von Athletin zu Athlet, von Mensch zu Mensch, immer unterschiedlich. Oh. Und demzufolge ist langsam immer eine relative Einheit. Und der Longrun ist eine wunderbare Trainingseinheit, um ja, Dauer statt Distanz im Trailrunning zu üben. Hier geht es um Trainings, um die Zeit auf den Beinen, hier geht es um Belastungsintensität, um Belastungszeit überhaupt. Aber es geht nicht um eine spezifische Kilometeranzahl, es geht auch nicht um eine spezifische Pace. Es geht aber darauf, so effektiv, so ökonomisch, bestenfalls in einer geringen Belastungsintensität durchzukommen. Deswegen, nein, ein Longrun muss nicht immer langsam sein. Ein Longrun darf verschiedene Bereiche haben, sollte auch verschiedene Bereiche haben, die wettkampfspezifisch ausgestaltet sind, je nachdem, was wir erreichen wollen. Das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt in diesem Mythos, den es zu bereinigen gibt. Ja, und alles andere wird sich im Laufe des Trainingsplans vom Charakter eines Longruns auch ändern, im Laufe des Zyklus eines Trainingsplans.
Zweiter Mythos, Tommy. Mein längster Longrun muss mindestens 80% der Wettkampfstrecke betragen.
Da zuckt mir ja gleich wieder die Patellasehne.
Das kann wehtun, ja.
Ja, das kann heftig wehtun. Für alle Zut 100 Meilen Nichtläufer der letzten Woche, um nochmal den Finger in die Wunde zu legen, würde das ja bedeuten, es muss ich 80% von 160 Kilometer umrechnen. Das kann ich schon wieder nicht. Auf jeden Fall wären wir weit über 100 Kilometer, was das angeht. Demzufolge nein, definitiv nicht. Auch mit diesen Prozentangaben sollte man nicht arbeiten, definitiv nicht. Denn es gibt auch diesen Mythos auf einem klassischen Straßenmarathon-Training, der Longrun beginnt erst ab 26, 27 Kilometer aufwärts. Auch davon halte ich relativ wenig. Lasst uns da in zeitlichen Aspekten denken, wie eben gesagt, um die Belastungszeit auf den Beinen im Laufen darüber nachdenken und darüber sprechen. Aber bitte nicht mit 80% von Kilometern arbeiten.
Tommy, ich kenne da so ein paar Jungs und Mädels aus der alten Garde, denen würden die Dritten rausfallen, wenn man sagen würde, man hat jetzt einen 18 Kilometer Longrun gemacht. Ja,
das stimmt. Die würden einen wahrscheinlich noch schlagen nebenbei mit ihren alten Adidas-Schlappen, die sie noch an den Füßen trugen.
Ja. Und mit dem Getränkegürtel, den sie um die
Hüfte genau, hängen. Und der alten Startklappe, die es mir jemand noch aus dem Sportunterricht kennt. Je nachdem. Wahrscheinlich.
Mit der Startklappe.
Ja. Aber so richtig auf die 5. Und das würde ja bedeuten, wenn man das jetzt mal auf die Spitze treibt, ja, bei dem 10-Kilometer-Wettkampf, dann dürfte der Long Run ja aber auch nur 8 Kilometer lang sein. Bei dieser Regel. Also auch das beißt sich ja so ein bisschen, ne? Wenn ich nur 80% der maximalen Wettkampf.
Nein, das beißt sich komplett, ja. Stimmt es beim Marathon so ungefähr überein? Ja, okay. Ja, beim Marathon hat man da vielleicht irgendwo noch einiges richtig gemacht, wenn man auf 80% mal einen Longrun macht. Aber ich glaube, das ist mehr oder weniger so ein Mythos aus diesem alten Marathon-Training, wo man auch sehr viel nach Kilometern gegangen ist und weniger nach Zeit auf den Beinen und Intensität.
Ja, und zumal ein Aspekt noch reingenommen, der ja zumindest bei uns im Trailrunning nicht von der Hand zu weisen ist, diese Kilometeranzahl, 80% von so und so viel Kilometer, haben überhaupt keine Aussage, wenn ich plötzlich mit Höhenmeter, mit technischem Gelände, mit einer Topografie ankomme, die Kilometer schon wieder völlig anders aussehen lässt. Und damit schießen wir diesen Mythos damit schon mit der Startklappe in den Wind. Ich habe
einen interessanten Fall. Ein Athlet von mir läuft die 100 Meilen Berlin. Ja.
Sieht den Mauerweg? Oder?
Den Mauerwegslauf, ja. Genau, einmal um West-Berlin. Ums ehemalige West-Berlin. Und da war jetzt gerade so ein bisschen die Frage. Er hat gesagt, ja, es ist jetzt in 5-6 Wochen. Und er hat gesagt, naja, würde schon ganz gerne nochmal 70, 75, 80 Kilometer laufen. Und ja, aber da habe ich, das ist aber das ganz normal. Also, schaut mal in den Spiegel, Leute, zu Hause. Das ist doch für viele eine ganz logische Herangehensweise. Erstmal so vom Grundsatz, ich muss ja mal eine längere Strecke gelaufen sein, um eben diese Wettkampfdistanz auch irgendwie zu schaffen. Und ja, der Grundgedanke ist ja gar nicht schlecht, aber es kann halt sein, dass diese eine Heldeneinheit, diese eine Peakbelastung, wir hatten das schon mal gesagt in irgendeinem Podcast, einfach zu ermüdend sein kann und zu strukturverletzend, zerstörend sein kann für die weitere Trainingsphase. Und dass es mehr Sinn macht, eher im Back-to-Back-Bereich dann eben die Longruns aufzustellen.
Ja.
Und somit riegel ich bei ihm auch irgendwann ab und sage, weil der läuft schon fast jede Woche ein Ultra. Ne? Also klar, der ist ein relativ schneller Läufer. Wenn ich ihn da 4,5, 5 Stunden rausschicke, dann sind da schnell mal 45, 47 Kilometer drin.
Also ich mache eigentlich, man muss es immer von Situation zu Situation bei den Athleten variieren, aber so über 6 Stunden mache ich eigentlich keine Trainingsläufe. Nee. Ganz, ganz selten. Das bringt so gut wie nichts, außer dann zu viel Ermüdung und Verletzungsgefahr.
Einzelbelastung auf das System, wo dann eher so kurzfristig Schäden entstehen können. Und bitte, Leute, wir machen ja hier Podcast für mehr oder weniger jedermann da draußen und Max Mustermann ist hier. Natürlich, wenn du jetzt hier irgendwo am Rand der Gaußschen Glockenkurve schwimmst, dann kann das schon nochmal sein, dass Tommy guckt immer so lustig, wenn ich hier so Quatsch erzähle. Das ist echt lustig. Müsstet ihr mal sehen. Ich würde seinen Blick gerne mal konservieren. Ja? Wenn ich hier wieder irgendwas, wo er dann schon so rattert, worauf will er jetzt hin? Wo ist jetzt der springende Punkt, wenn Marius wieder ausholt mit irgendwelchen komischen Floskeln? Nein, also, was ich sagen will, du kannst ja sein, dass du da draußen gerade zuhörst und sagst, aber ich mache jede Woche 12 Stunden Einzellauf und das passt bei mir gut. Okay, ja, mag sein, dass das für dein Training super ist, dass du dich dadurch gut entwickelst. Bei 99% der Menschen ist das nicht so. Okay? Und es kann auch sein, dass du sagst, ich mache nie Longruns über 2 Stunden und dass du trotzdem Ultras läufst. Kann trotzdem gut hinhauen. Es ist aber bei 99% der Leute nicht so. Ja, ich bin sogar ein Fan eigentlich von eher stetigem, kontinuierlichem Training, auch vielen mittellangen Einheiten, anstatt immer diesen extrem langen Einheiten am Wochenende. Damit kann man auch Ultra laufen und Ultra-Training gestalten. Darum geht es nicht. Da geht es dann um die Gesamtermüdung. Es ist aber rein nach Trainingslehre und vor allem für die Leute, die vielleicht eher noch gerade am Anfang stehen, die noch nicht allzu trainingserfahren sind mit verschiedenen Trainingsformen, die da noch nicht so ihre eigenen Erfahrungen gemacht haben oder noch nicht so viel Struktur haben da drin. Für die sind vor allem diese Infos hier allgemein gültig. Ja? Ganz, ganz wichtig nochmal. Mythos 3, Tommy. Im Long Run esse ich auf gar keinen Fall was, weil das ja meinen Fettstoffwechsel kaputt macht.
Da hat er ja fast ein bisschen recht, aber auch da wieder die Antwort. Kommt drauf an, in welchem Trainingszyklus wir uns gerade befinden. Was ist Sinn und Zweck der Trainingseinheit, also sprich des wöchentlichen Longruns, der ja meistens am Samstag oder Sonntag oder an beiden Tagen, wenn ich Back-to-Back unterwegs bin, gesetzt ist. Und deswegen kann natürlich das ein Grund sein. Wir wollen Fettstoffwechsel trainieren. Wir laufen 90, 100 Minuten im Zone-2-Bereich oder niedriger, um den Fettstoffwechsel anzutriggern, um daraus Energie zu ziehen, um uns weiterzuentwickeln. Aber die Longruns sind für mich ein ganz wichtiges Instrument, um auch Verpflegung, Nutrition grundsätzlich zu trainieren. Und das gerne ab der ersten, nach der ersten Stunde, nach den ersten 90 Minuten und oder auch das hängt dann vom jeweiligen Trainingsplans Zeitpunkt ab, wann ich damit anfange und wann ich einsetze, Verpflegung zuzuführen, das entsprechend ins Training mit einzubauen. Deswegen, nein, nicht ausschließlich, aber es ist eine der wenigen Einheiten, das muss man auch sagen, in der Woche, die wir umsetzen, wo wir wirklich den Fettstoffwechsel mal auf über 60, 70 Minuten in die Ausgestaltung der Energiebereitstellung bringen können. Das ist richtig.
Ja, vielleicht noch so ein weiterführender Mythos dazu. Es ist eben mitnichten so, dass nur weil wir mal ein Gel nehmen, dass wir dann dadurch den Fettstoffwechsel komplett aushebeln. Ja? Natürlich, der Körper greift immer bevorzugt auf Kohlenhydrate zu, weil das einfach für ihn die einfachere Energiequelle ist. Aber wenn du den Long Run eben gerade im Grundlagenbereich so gestaltest, dass du eher im Fat-Max-Bereich läufst, wirst du immer in der Majorität die den Fettstoffwechsel eben auch triggern. Ja, auch wenn du dich verpflegst beim Laufen, weil du hast ja sowieso immer auch Kohlenhydrate in den Glykogenspeichern in der Muskulatur und brauchst ein bisschen was in der Leber, brauchst ein bisschen was im Hirn.
Zumal ergänzend der Long Run ja in der Majorität auch in einer niedrigen Intensität gelaufen wird. Also das dürfen wir ja auch nicht vergessen. Und die Notwendigkeit, stark auf Kohlenhydrate zuzugreifen, für die meisten gar nicht in der Form gegeben ist, wie jetzt bei einem Intervalltraining oder bei einem zügigen Dauerlauf oder sonstigen verschiedenen Einheiten, die wir uns im Trainingsplan auf die Agenda heben.
Was man sich vielleicht mal anschauen könnte, ist, wenn ihr mal eine Spiroergometrie gemacht habt, also im Prinzip eine Atemgasanalyse, wo eben auch eure ein metabolisches Profil gemacht wurde, wie viel also in wie viel Prozent lauft ihr denn und wann, ab wann lauft ihr denn überhaupt in den Kohlenhydratstoffwechsel rein bei steigender Intensität. Da kann man dann auch mal schauen, ist man eher so der Kohlenhydratverstoffwechsel, ist man eher so der starke Fettstoffwechseltyp schon. Und wenn ihr so wie ich zum Beispiel, ich bin, also da muss ich mich nur aus dem Bett rausrollen, da bin ich schon im Kohlenhydratstoffwechsel quasi, ja. Für mich ist es natürlich gut, den Fettstoffwechsel mal massivst zu trainieren. Ja, Tommy, das sind die drei Mythen, die ich mitgebracht habe. Ich glaube, da haben wir schon ein bisschen was wieder mal aufgeräumt, was man so immer mal so zwischendurch hört, vielleicht auch, was sich öfter mal in die Köpfe so einbrennt. Long Run, genau. Ab wann ist es denn eigentlich ein Long Run? Fangen wir mal so an. Was definiert denn eigentlich einen Long Run? Ja, ab wann kann ich denn sagen, ich habe heute einen Long Run? Ab wann kann ich denn bei Strava schreiben, das war heute mein Long Run?
Das ist, glaube ich, eine der meistgestelltesten Fragen, die ich im Trainerdasein gestellt bekomme.
Deswegen klären wir es jetzt, da können wir den Sack zumachen, Tommy.
Ja, können wir endlich aufhören, hier zu reden, zumindest anderweitig, außerhalb dieses Podcasts, und der nervt uns damit nicht mehr. Ich finde es ganz schwierig, deine Definition festzulegen. Es kommt aus meiner Sicht ganz stark an, was habe ich für ein Ziel? Meistens ja ein Wettkampfziel. Was will ich erreichen? Daraus leitet sich ab, wofür wird der Long Run am Wochenende überhaupt genutzt? Was ist Ziel dieses Long Runs? In Kilometern würde ich es schon mal gar nicht festmachen. Das hatte ich ja gerade eben bei den Mythen schon mal erwähnt, sondern eher an der Zeit auf den Beinen, an der Dauer des Long Runs. Ganz grob im Trail-Bereich, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass wir keine Asphalt unter die Füße nehmen, sondern ein etwas anspruchsvolleres Gelände, ja, ab 90 bis 120 Minuten für Einsteigerinnen und Einsteiger, also für Leute, die vielleicht noch nicht im Ultrabereich unterwegs sind, die ihre 30, 35 Kilometer gut auf die Straße oder auf den Trail bringen, dann würde ich sagen, ab 90 bis 120 Minuten roundabout kann man von einem Longrun reden.
Würdest du so die Faustregel sagen, das anderthalbfache von deinem frühen Dauerlauf oder von deinem kurzen Dauerlauf, den du so standardmäßig machst? Wenn jetzt jemand zum Beispiel gerade bei 30 oder 45 Minuten ist, das anderthalbfache davon, ich würde das so bei Laufanfängern auch im Prinzip so in diesem Verhältnis ungefähr einstellen und aufbauen. Ja.
Ich rechne gerade im Kopf, du weißt ja, das geht bei mir nicht so schnell mit dem Rechnen. Wir hatten das ja schon ein paar Mal mit der Geografie. kann man aufstellen. Ich baue zwar viele Trainingspläne auch nach Wochenkilometern auf, packe aber die Trainingssteuerung dann doch immer wieder auf die Stundenanzahl, deswegen arbeite ich da lieber mit Minuten. Eben nicht wissend, wo laufen die Athleten und Athletinnen.
Ja, das, also ich gehe rein nach Belastungszeit.
Okay, ja. Also, dann auf jeden Fall, ja, ja.
So ungefähr das anderthalbfache der Belastungszeit, die in einem lockeren Dauerlauf gelaufen wird. Wo man jetzt sagt, wie lange kannst du ungefähr durchlaufen? Naja, sind jetzt gerade 45 Minuten. Dann läufst du als Long Run eben eine Stunde 10, eine Stunde 15 mal sowas rein. Und dann steigerst du. Und ganz, ganz wichtig ist, Leute, auch wenn das im Moment so auch trendet, gerade auf Strava, da kann ja kein Longrun, selbst unter 40 Kilometern ist schon teilweise irgendwie noch keine richtige Einheit gewesen. Ich betrachte das mit sehr, sehr großem, mit sehr großer Kritik, muss ich sagen, weil teilweise man auch schon merkt bei einigen Leuten, dass da falsch trainiert wird. Ich kenne ja so ein bisschen meine Pappheimer, auch die nicht bei mir im Coaching sind. Das muss man immer so ein bisschen schauen. Aber wichtig ist nur vor allem einfach verletzungspräventiv, steigere dich nicht über 10% pro Woche. Ja, also geh nicht jetzt heute habe ich einen Longrun mit 1,5 Stunden gemacht, dann mache ich nächste Woche 2 Stunden, ist vielleicht nicht der richtige Weg. Ja, vielleicht machst du 2, 3 Wochen hintereinander die 1,5 Stunden und steigerst dann mal auf 1,45. sowas in der Richtung. Ja.
Und gleiches an der Stelle nochmal erwähnt, gilt auch für die Kilometer und auch die Höhenmeter. Also haut euch nicht, nur weil letzte Woche gut funktioniert hat mit 500 Höhenmetern, nächste Woche gleich 1500 in die Beine rein, wenn ihr das nicht gewohnt seid. Auch starr, langsam steigern.
Und es hat ja so viel Spaß gemacht und sich dann aber wundern, warum man dann doch irgendwie ein Stechen im Knie hat beim Treppe rauf oder Treppe runterlaufen am nächsten Tag. Ja, also da bitte einfach vorsichtig sein, dass ihr eure Muskulatur passt sich im Zweifel auch schneller an diese Langzeitbelastungen in der Laufbewegung, als eben eure Sehnenbänder und Gelenke. Das heißt, gebt dem Ganzen im besten Fall einfach Zeit. Niemand muss von heute auf morgen direkt einen Marathon laufen oder nach 2 Jahren den ersten Ultra laufen, nur weil es gerade sehr, sehr cool ist, auch im Ultrabereich unterwegs zu sein oder einfach trendy ist, so ein Backyard zu laufen oder was auch immer. Ja? Baut das Ganze lieber auf, genießt den Prozess, das haben wir schon öfter mal gesagt, und dann macht ihr das Ganze auch nachhaltig.
Also ich habe mir hier nochmal als Stichwort aufgeschrieben, Dauer statt Distanz, das hatte ich ja schon mehrfach gesagt, ne? Einfach um das Thema Steigungen, technisches Gelände, Untergrund, was auch immer alles uns nach bezogen aufs Trailrunning unter die Füße kommt, besser zu berücksichtigen.
Und ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, es ist für meine Begriffe somit die wichtigste, also das ganze Trainingskonzept ist wichtig mit allen seinen Facetten und Variationen und mit all den Systemen, die man da darin anspricht. Aber ich würde somit sagen, gerade wenn es so ab Marathon und aufwärts ist, der Long Run einfach eine der wichtigsten Komponenten im Trainingsplan, die auch eben ihr Ziel erreichen sollen. Und da kommen wir vielleicht jetzt auch nochmal drauf, Tommy, nochmal nach der Definition ist vielleicht nochmal so die Einteilung in die Long Runs. Ich würd da mal einsteigen und würde sagen, für mich gibt es 2 verschiedene Arten von Long Runs. Einmal der Long Run im Sinne des Grundlagentrainings, im Sinne eben des Ziels, die aerobe Ausdauer zu entwickeln. Und der zweite Aspekt ist der Long Run, der wettkampfspezifisch stattfindet, wo wir eben die Bedingungen, die wir im Wettkampf vorfinden, reizen wollen oder adaptieren wollen im Körper.
Punkt, ja. Mhm. Und da nicht nur das Thema Ausdauer, das Thema Durchhaltevermögen, Durability, wir hatten da mal eine Folge zu gemacht, auch der mentale Aspekt ist beim Long Run natürlich sehr stark tragend. Je länger ich laufe, desto mehr muss ich mental auch bereit sein, das Ganze umzusetzen und im Training nochmal disziplinierter, als das vielleicht im Wettkampf dann umgesetzt wird, weil das Adrenalin zusätzlich noch kickt. Bei den meisten kickt das Adrenalin am Sonntagmorgen nicht. Ne?
Tommy, gibt's auch zu, bei dir kickt das Adrenalin und die Endorphine schon Samstagabend, wenn du Sonntag auf den Long Run gehen darfst.
Ja, das kickt aber, wenn ich dann schon wieder Dienstag an das Intervalltraining denke, deswegen. Das ist, das ist der Angstschiss, der dann eher mich am Long Run treibt. Ja, aber auch das Thema technische Passagen, wechselnde Untergründe, Run-in-Hike-Wechsel, die man in Long Run einbauen kann oder sollte, je nachdem, was ich im Wettkampf erreichen will, was ein Wettkampfspezifiker auf dem Plan steht. Also alles Themen, die im Laufe des Mesozyklus beziehungsweise auch des Mikrozyklus dann, wenn man auf die einzelne Wochenstruktur runterschaut im Trainingsplan, eine andere Bedeutung bekommen und somit auch eine andere Gewichtung innerhalb des Long Runs einnehmen können.
Ja, also ihr merkt schon, es gibt eigentlich für diesen einen Long Run gibt es gar nicht so dieses typische, es gibt dafür ein Ziel, ich will halt Fettstoffwechsel trainieren und muss lange und langsam unterwegs sein. Wer das nach wie vor sagt, der hat eben das Thema Long Run und eben auch das Potenzial, was in diesen Long Runs steckt, noch nicht so richtig verstanden.
Ja, der schöpft es nicht komplett aus. Das kann man, glaube ich, definitiv festhalten.
Also entsprechend Ermüdungsresistenz ist ein Ziel davon, Durability, muskuläre Robustheit, eben muskuläre Ermüdung erzeugen über diesen langen Zeitraum in der Laufbewegung. Auch mentale Belastbarkeit kann ein Ziel sein, eine Wettkampfspezifikation herzustellen, um den Körper darauf vorzubereiten, Laufökonomie verbessern, Glykogenspeicher trainieren, Mitochondrien aufbauen. Ja, das sind alles Ziele, die wir in diesem Long Run eben erreichen wollen. Ja. Und da gibt's dann, und das ist immer wieder was ich auch immer wieder den Athleten sage, und bitte schreibt euch das irgendwie ein bisschen mit auf die Fahne. Man kann ja vor sich hin trainieren, man braucht auch nicht unbedingt einen Plan, ja, wenn ihr das nicht wollt, das ist auch nicht lebensnotwendig. Aber was ich notwendig finde, ist vorher mal zu sagen, was mache ich heute und auf welche Systeme spielt das ein? Was ist das Ziel der Einheit, die ich jetzt mache?
Ja.
Und da vielleicht mal sich im Klaren drüber sein, und dann macht man schon auch sehr viel richtig. Wenn man erstmal das Ziel im Kopf hat, dann trifft man auch richtigere Entscheidungen da draußen und macht eben aus diesem Long Run, der eigentlich grundsätzlich dafür da ist, in dem Moment jetzt zum Beispiel, ist nur ein Beispiel, um die um die aerobe Ausdauer, um die aeroben Grundlagen zu trainieren, Fettstoffwechsel zu trainieren und so weiter, und macht daraus dann nicht irgendwie noch so einen Sprint bis zum nächsten Baum und hier das Segment und ach, jetzt geht's hier ein bisschen hoch, dann kann ich auch mal in Zone 3. Ja, und das ist vielleicht so ein Punkt, den man sich vielleicht vorher mal auf die Fahne schreibt und oder vorher mal fragt, bevor man die Laufschuhe anzieht und losläuft, was ist das Ziel dieser Einheit, was möchte ich mit der Einheit eigentlich im Körper bewirken?
Ja, das meinte ich vorhin mit Disziplin, die gerade in dem Long Run nochmal deutlich stärker zum Tragen kommt als vielleicht in anderen Einheiten. Ein Beispiel: Ich verändere dir den Charakter des Long Runs um 180 Grad, obwohl ich dir die gleiche Einheit wie letzte Woche reinschreibe. Wenn ich dir reinschreibe, Long Run 4 Stunden, Zone 2, Grundlage und ab der ersten anderthalb Stunden fängst du an zu verpflegen. Steht identisch in 2 aufeinanderfolgenden Sonntagen drin. Bloß es steht an dem zweiten Sonntag noch ein kleiner Nebensatz in Klammern darunter. Du läufst diesmal mit Wettkampfausrüstung. Und schon verändere ich die gesamte Systematik, die gesamte Laufökonomie innerhalb dieser 4 Stunden komplett. Und das zeigt vielleicht nochmal, wie unterschiedlich ein Long Run an Bedeutung gewinnt und welche verschiedenen Parameter an Wichtigkeit gewinnen innerhalb des Trainingszyklus.
Und was man auch sekundär noch alles damit trainieren kann, eben das Gewicht auf dem Rücken, das Fueling, eben die, oder? Ja,
genau.
Diese Dinge. Genau. Und ich meine, klar, wir reden jetzt immer von aerobe Grundlage, ja, wenn wir jetzt mal auf diese erste Hälfte der Long Runs sozusagen gehen, oder dieses eine Ziel. Das eine Ziel ist vor allem im Grundlagenbereich, in der Base-Phase verortet, muss aber nicht nur, ja, aber hauptsächlich dort. Und da geht es wirklich darum, ruhig zu laufen. Wir hatten schon mal eine coole Folge zur aeroben Grundlage, zum Training der aeroben Grundlage. Hört da gerne nochmal rein. Und da geht es eben auch genau darum, dann diese ganzen Long Runs, die man dann auch Woche für Woche mit dem Trainingsplan mit einbaut, progressiv zu steigern. Eben vielleicht nicht viel mehr als 5-10% pro Woche. Man kann auch mal die gleiche Zeit aufeinanderfolgenden Wochen machen, und das ist vor allem wichtig, dass man nicht einfach nur Woche für Woche steigert, sondern dass man dann auch nochmal irgendwann eben in einer 2-1 oder 3-1 Periodisierung auch nochmal ein bisschen mal eine Ruhewoche einbaut, wo man den Long Run eben durch einen mittellangen Lauf verkürzt zum Beispiel. Wie ihr das macht, das bleibt dann bei euch. Ja. Viel wichtiger ist, was ist denn eigentlich ruhiges Laufen? Wie würdest du das dann vielleicht für die Zuhörer nochmal definieren? Wer jetzt zum Beispiel, wer sich jetzt nicht mit einem 5-Zonen-Modell auskennt und genau seinen Zone-2-Bereich definiert hat.
Wenn man es ganz unabhängig von der eigenen Herzfrequenzsteuerung sieht, dann muss man ganz klassisch bei dem Thema, wenn du dich gut unterhalten kannst, wenn du dich auf einer Belastungsskala im unteren Bereich, also wenn wir bei einer 10 bleiben, irgendwo im Bereich, 3, 4.
11.
Genau, von 3, 4 von 2, nein, 3 oder 4 von 10 befindest, dann bist du im ruhigen Segment, dann bist du in der Grundlagenausdauer drin.
Vielleicht sogar, vielleicht sogar auf einer 2 bis 4, je nachdem, was man dann auch noch genau erreichen möchte.
Ja.
Würde ich auch sagen. Und genau, wenn du jetzt zum Beispiel in Community Run unterwegs bist, Long wird als Long Run gerne genutzt, dann unterhaltet euch dabei, und das sollte noch einigermaßen funktionieren, ohne dass ihr sehr stark außer Atem kommt oder in diese 3-Wort-Dann-Atmung-Technik verfallt. Ja, dann
also können wir mal einen ganzen Podcast aufnehmen, so eine 3-Wort-Atem-Technik. Mal gucken, wie viele Leute da durchhalten.
Ich glaube, da ist nach den ersten 30 Stunden schon Schluss. Nach den ersten 30 Sekunden schon Schluss. Das nervt ja total ab, ja. Das ist auch immer bei den Videos, die ich so gemacht habe, die Race-Videos und so, das ist dann auch immer, daran merkt man immer, wie intensiv ich gerade unterwegs war.
Ja, ja.
Wie viele Sätze kann ich überhaupt zwischen den Atemperioden noch reden. Genau, also das nochmal für euch da draußen, wenn ihr merkt, also das fühlt sich eher wirklich zu langsam an, das Ganze, und es darf sich auch zu langsam anfühlen, weil dann seid ihr tendenziell eher in diesem Fat-Max-Bereich, wo ihr auch hin wollt. Ihr wollt gar nicht in den Bereich, wo der Fettstoffwechsel schon massivst weniger wird und sich der Kohlenhydratstoffwechsel dazu schaltet. Das ist dann so ungefähr, ja, da wo der Kohlenhydratstoffwechsel so ungefähr im Verhältnis 1:1 oder die Oberhand übernimmt, das ist dann so die ventilatorische Schwelle 1 oder die aerobe Schwelle, bleibt da einfach drunter. Ja? Im besten Fall für aerobes Grundlagen.
Das ist für viele auch eine Herausforderung. Also gerade dieses langsame, stetige Laufen und im schlimmsten Fall, in Anführungsstrichen, auch noch allein. Also ich muss mich selber disziplinieren, und dann spielt das Wetter vielleicht nicht mit. Es wird kühler oder es fängt an zu regnen und ich will eigentlich nach Hause, um mich dann zu disziplinieren und zu sagen, ich ziehe das jetzt durch. Ich gehe jetzt nicht in den nächsten Pulsbereich hoch, nur damit ich schneller zu Hause bin.
das langsame Laufen fühlt sich manchmal sogar anstrengender an als das zügigere Laufen.
Natürlich, weil es kein Spaß macht in dem Sinne, ja, kommst du nicht voran.
Ja, genau, aber es hat auch Gründe. Und zwar aus metabolischer Sicht ist es so, dass die Fettstoffe ja schwieriger anzuzapfen sind, im Grunde genommen erstmal, als die Kohlenhydrate für den Körper. Das heißt, er verbraucht schon mal auch gewissermaßen, wenn der Fettstoffwechsel noch nicht sehr gut adaptiert ist, verbraucht er auch schon mal ein Stück weit auch Energie, um an die Fettstoffe überhaupt zu kommen. Punkt 1. Ja, dann sind vielleicht die Fettstoffreserven auch in den die Fettstoffspeicher in den Muskelzellen eben auch noch nicht so gut adaptiert, noch nicht so gut ausgebaut. Bei mir sind die fast kaum vorhanden. Ich habe ja mal so einen Test gemacht, ja. Und dann ist es so, dass ja teilweise durch die fehlende Effizienz im Laufstil, also durch das unökonomischere, langsame Laufen, man sogar schon mehr Laktat produziert, als in einem etwas zügigeren Lauf, also in der eher oberen Zone 2, im Übergang zur Zone 3 vielleicht. Das ist tatsächlich so. Ja, das ist bei vielen so. Ich habe ja viele Laktatschwellentests von meinen Athleten und das ist ganz oft ein Bild, dass die zum Anfang mal, wenn sie anlaufen, langsam anlaufen in den ersten Stufen, mehr Laktat verbrauchen als dann in den darauffolgenden Stufen.
Spannend. Das Hinterhältige beim Longrunnen, das macht ja doch einigen auch Probleme und stellt sich vor Herausforderungen, ist ja die Tatsache, dass ihr dann die fehlende Kraft, das fehlende Krafttraining, die fehlenden Stabi-Einheiten sofort um die Ohren fliegen und du auf die Fresse kriegst, wenn du nach 2,5, 3 Stunden merkst, boah, die Körpermitte, die funktioniert nicht mehr, die Stabilität fehlt. Es macht auch keinen Spaß mehr jetzt wird es anstrengend.
Die Hüftstreckung geht verloren, ja, man sinkt so, man sinkt in so eine sitzende Position beim Laufen. Und dann fängt es an. Ja, dann tun irgendwann die Waden weh, die Knochen. Dann geht es wahrscheinlich auch durch diese Gewichtsverlagerung, geht es dann auch wieder auf den unteren Rücken und auf die Achillessehnen und so weiter. Und ja, das ist dann irgendwie so ein Ding, dass man den nächsten Morgen aufwacht wie so ein Steiftier und denkt, warum mache ich die Scheiße hier eigentlich?
Ja, vor allen Dingen kommt ja dann relativ schnell auch der Gedanke, bei einem Lauf über 4, 5 Stunden, der abzielt darauf, deutlich, deutlich länger am Wettkampf unterwegs zu sein. Die Frage, was tue ich mir da eigentlich an? Was kommt denn da auf mich zu? Also der mentale Aspekt, der dann in dem Moment schon im Training kickt, weil er sagt, das tut jetzt schon weh, was kommt denn nach 15 Stunden, ich aber im Training nicht trainiere? Also ist es ja, auch nicht zu unterschätzen.
Ja, deswegen ist ja auch, wie Tommy sagt, Leute, macht euch da, also gebt euch da nicht zu hart die Überraschungen im Wettkampf. Lauft mal mit voller Weste, wie ihr es im Wettkampf machen würdet, mit den Stöcken und dem Köcher draußen dran. Und wie ihr und warum, also wie ihr eine Weste am besten benutzt, wie ihr die am besten packt und so weiter. Ja? Das könnt ihr übrigens lernen. Und zwar wird das eins der nächsten Themen von Tommy sein im Training Center, im Webinar. Unter anderem natürlich die Laufweste, aber auch Trailstöcke ist auch noch eins der weiteren Themen, die du bei dir in der Rubrik Equipment mit ansetzen möchtest. Und da nochmal ganz kurz der kleine Ausflug. Du hast ja dein erstes Webinar zum Thema Trailrunning-Schuhe oder Laufschuhe auch im Allgemeinen.
Ja.
War sehr gut besucht von allen, gab wirklich ein gutes Feedback. Bist du gut angekommen? Hat es dir Spaß gemacht?
Also ich bin persönlich sehr gut angekommen, ob ich bei den Zuhörenden und auch Mitmachenden, wir haben es ja relativ stark interaktiv gestaltet, gut angekommen, das müssen die Personen entscheiden. Aber mir hat es unfassbar viel Spaß gemacht. Ich war echt erfreut, wie viele Menschen, das fand 12, 13 Leute roundabout, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber es haben zumindest nicht alle auf meinen Bildschirm gepasst, die dort teilgenommen haben. Und was ich immens überraschend fand, war die Tatsache, dass wir eine ganz, ganz große Bandbreite an Schuhequipment bei den Läuferinnen und Läufern am Fuß feststellten und die sich nicht unbedingt den Marketingausrichtungen einzelner Marken folgend entschieden haben. Das fand ich spannend, dass man doch da sehr viel Selbstbewusstsein an den Tag legte, teilweise auch Intuition an der einen oder anderen Stelle, wenn das Wissen gar nicht so vorhanden war manchmal, sich dann aber doch den Schuh rauszusuchen, der passt.
Jetzt darf man auch nicht vergessen, das ist ja ein Publikum, was schon auch so der Athlet ist, die Athletin ist, die sich ja schon auch strukturieren, ne? Deswegen sind sie ja auch da drin, die wollen ja ambitioniert rangehen an die ganze Sache, die wollen ja sich kümmern, welches Equipment ist das Beste und so. Deswegen sind, glaube ich, diese Equipment-Themen auch gerade in diesem Trainingcenter wahnsinnig beliebt und machen richtig Spaß. Also Leute, wenn ihr Bock habt, kommt da mal rein. Kostet ein bisschen was, aber ich glaube, das ist noch recht human für das, was ihr da bekommt. Auf www.finishlineemotions.com, unten in der Podcast-Beschreibung, in den Shownotes, ist natürlich der Link dazu. Und damit auch gleich im selben Atemzug, ich habe das Thema jetzt hier nämlich nicht ohne Grund aufgemacht, Tommy, so ein kleines Herzlich bekommen als Trainer, als Lauftrainer im Team Finishline. Kann ich das so sagen? Ja.
Das kannst du so sagen. Ich hab's, ihr seht das jetzt hier leider nicht, aber ich habe das passende T-Shirt gerade an. Genau. Und ich fühle mich herzlich willkommen. Ich danke herzlich und ich habe richtig Bock drauf. Ja.
Ja, es ist, ich weiß noch nicht, ob ich das aktuell schon schaffe, das auf der Webseite zu kommunizieren. Also wenn ihr das da noch nicht seht, noch nicht gesehen habt. Aber ihr dürft auch gerne jetzt, wenn ihr Bock habt, Tommy, also wir haben dann jetzt natürlich auch wieder Plätze im 1-zu-1-Coaching frei. Ja, Tommy ist jetzt...
mehr Plätze als vorher quasi.
Mehr Plätze als vorher, ja. Haben wir jetzt sowieso, ja klar. Und genau, und wenn ihr da noch unentschlossen seid, schaut gerne mal auf die Website, bucht gerne mal bei Tommy oder mir so ein Erstgespräch. Da können wir uns mal zusammensetzen und sprechen, was für euch vielleicht im Training auch das Sinnvollste sein könnte. Welche Coaching-Form auch das Sinnvollste sein könnte. Ob das dann 1-zu-1 ist, das Training Center oder einfach mal einen Trainingsplan, um in die Struktur zu kommen.
Und um den rechtlichen Regularien zu entsprechen, lieber Marius, ne? Ich habe es vorher vergessen, aber jetzt mache ich Bing, 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 Werbung Ende.
Ach so, ja. Ja, stimmt, wir müssen ja ab jetzt immer anzeigen, dass wir hier auch bei Eigenwerbung müssen
ja, wir das anzeigen. Das haben wir hiermit getan.
Wir können ja auch alle 5 Minuten einfach so eine Dauerwerbesendung
einblenden.
So,
ja,
so, ja so, so, eine, so ein Audio-Wasserzeichen.
Ja.
Dauerwerbesendung.
Ja. Oh, ja. Buch mich.
Genau, ja. Naja. Genau. Wir gehen mal rüber zu der anderen Art von Long Run und ich habe das so ein bisschen zusammengefasst in wettkampfspezifische Long Runs. Da gibt es ganz, ganz verschiedene Ausrichtungen. Lass uns da mal durchklappern. Und ich würde sagen, wir können noch 3 Folgen wahrscheinlich über Long Runs sprechen. Ich würde da ganz gerne diese verschiedenen Long Runs, weil die sehr spezifisch sind, einfach mal anreißen, dass wir mal kurz so 2, 3 Sätze drüber verlieren. Und uns vielleicht aber mit diesen eigenen Arten nochmal so eigene Folgen machen in Zukunft, eigene Themen aufmachen dazu, da kann man sehr viel drüber sprechen. Und zwar ist es einmal der progressive Long Run als Art Crescendo oder mit Endbeschleunigung. Ja. Baust du das gerne ein? Hast du es schon selber viel im Training gehabt oder weniger?
Ja, ich liebe ja Crescendo, bekanntermaßen haben wir ja schon öfter darüber gesprochen, ja. Wobei ich den Crescendo nie als langen Lauf mache, natürlich nicht, es ist eine Tempoeinheit, die soll es auch bleiben, aber bestimmte Crescendo-Elemente in Richtung der Progressivität in den Long Run einzubauen, finde ich aus 2 Gründen wichtig, wenn es nicht in jedem Long Run eingebaut wird, das ist mir auch wichtig zu sagen, also das ist ein ganz spezifisch eingesetztes Instrumentarium, gerade in Richtung der spezifischen intensiven Phase im Trainingsplan. Weil, klar, es schult ein bisschen Tempohärte, es bringt grundsätzlich noch mehr Kraft in den gesamten Bewegungsapparat, nicht nur in die Muskulatur, sondern auch auf die Bänder und Sehnen gesprochen. Und es hat einen mentalen ganz wichtigen Aspekt, gerade in Richtung Wettkampf, wenn man dann in der Lage ist, Richtung Ende des Wettkampfs, je nachdem, wie da die Topografie ist, nochmal Leute einsammeln zu können, anstatt selber überholt zu werden.
So Fast Finish. Ich mache das ganz gern so, dass ich so sage, 20 Minuten komplett über die Zone 3, also eher so diesen... meistens diesen wettkampfspezifischeren Tempobereich und dann aber auch noch mal zum Schluss 5 Minuten.
Nochmal so einen letzten Kick, ja.
In den Kick reingehen, also eher in die Laktatbereiche reingehen. Ja, genau.
Ist auch für den Kopf nochmal eine ganz, ganz spannende Geschichte, weil dieses eben erwähnte langsame, stetige, dieses sich zwingen, langsam zu laufen, wird ein bisschen aufgelockert nochmal und bringt dann doch dem einen oder anderen den fehlenden Spaß zurück und macht die Einheiten nicht ganz so herausfordernd, mental.
Ja. Ja, dann eher so, habe ich mir noch aufgeschrieben, würde ich schon auch abgrenzen, ein Berglauf, wettkampfspezifischer Long Run, wo es ja dann vor allem darum geht, für meine Begriffe dann auch wirklich nochmal diese Bedingungen, die es im Wettkampf gibt, an Höhenmetern, an Tiefenmetern reinzubekommen und vielleicht auch nochmal das Gelände, auch gerade Stocktechnik, ja, und Stöcke zu benutzen, wenn ich sie eben hikend, Lauf-Hike-Wechsel und so weiter oder eben lange Anstiege hikend, wenn ich das im Wettkampf vorfinde, dann möchte ich das auch in einem Long Run mal durchexerziert haben. Ne?
Ja, also das Thema Berg ist natürlich, jetzt bin ich hier ein Betroffener mittlerweile im Norden, der das nicht immer vor der Haustür hat. Auf der Suche nach den Höhenmetern heißt mein nächstes Buch.
Ja.
Und
auf dem Faden zum Bumsberg oder so.
Genau, genau. Und wenn ich den Heidschnuckenweg entlang wandere, ganz bewusst einen Run-and-Hike-Wechsel einzubauen, finde ich, egal ob da jetzt Höhenmeter drin sind oder nicht, auch da ganz spannend, einfach um die Bewegungsabläufe zu trainieren, auch das und gleichzeitig auch da die mentale Komponente nochmal zu schulen, dass Run-and-Hike-Wechsel manchmal sinnvoller ist, als versuchen durchzulaufen.
Da fragen sich dann die Passanten, ja, kann er nicht mehr oder was ist mit
dem? Ja, genau. Also, wenn ich mit meinen Laufstöcken die 40 Höhenmeter absolviere, dann rufen sie gleich die Nordic Walking Gruppe an und sagen, da ist wieder einer.
Also liebe Nordlichter, wenn ihr einen sehr langgewachsenen, gut aussehenden Mann auf der Heide mit Stöcken wandernd seht, ja, obwohl er in Trailrunning-Montur unterwegs ist, dann könnte es Tommy sein, dann sag mal Hallo.
Ja, genau, dann sprecht mich an, ganz laut.
Genau. Ja. Okay, dann natürlich auch ja, Verpflegung ganz interessant nochmal zu testen und Ausrüstung. Ja. Und dann, ganz spannendes Thema für viele im Ultrabereich, sind natürlich die Back-to-Back-Läufe.
Ja. Ja.
Zwei lange Einheiten an zwei aufeinanderfolgenden Tagen. Und das müssen keine 6-7 Stunden sein. Im Gegenteil, das darf gern ein längerer, ruhigerer sein und ein mittellanger bis langer mit vielleicht sogar ein paar Qualitätsblöcken drin oder mit einer Endbeschleunigung oder
auf jeden Fall mit einer höheren Intensität.
Oder irgendwas, genau. was du da gerade einbauen willst. Ja. Vielleicht auch mit einer Vorermüdung nochmal einen Tag vorher. Das mache ich ganz gerne. Freitag einfach extensive Intervalle, Bergtraining, wie es im Buche steht. Und dann Samstag, Sonntag Back-to-Back.
Schult in jegliche Richtung. Schult die Ermüdungsresistenz. Schult die Belastungsresistenz. Ist unfassbar anstrengend.
Ja.
Aber zeigt, zu welchen Dingen der Körper fähig ist. Und wenn man das im Laufe des, also ich würde jetzt nicht gleich mit einem Drei-Tages-Block anfangen zum Beginn des Trainingsplans, aber man sieht im Laufe des Trainingszyklus, wie sich der Körper gerade in der Belastungsresistenz verbessert und einen deutlich besser durchkommen lässt.
Ja. Und vor allem, was auch ganz interessant sein kann, ist, achtet mal auf das Gemüt oder auf die Stimmung eurer Partner zu Hause, ja, umso öfter ihr so Back-to-Back-Einheiten einbaut und so, das ist richtig gut für den Haussegen, ja, macht das mal, vor allem, wenn eure Partner eben dem Sport nicht so verfallen sind, oder vielleicht ist es auch gut, wenn ihr lange weg seid, ja, da werden die Gläser nochmal poliert, da klappt es dann auch mit den Nachbarn vielleicht, ja.
Ich meine, du kannst ja den Longrun am Samstag gleich mit dem Wocheneinkauf verbinden. Da hast du gleich nochmal ein Krafttraining mit eingebaut, hast den Haussegen gerade gerückt.
Ja.
Was will man mehr?
Ist das Ruder wieder rumgerissen. So, und der letzte wäre quasi ein Longrun mit Quality Blocks, also mit Zeitblöcken im wettkampfspezifischen Tempo, würde ich es mal so bezeichnen. Da kann man dann mal so 3x15 Minuten Wettkampftempo mit reinnehmen zwischendurch, ja.
Ja, um einfach auch dafür ein Gefühl zu bekommen.
Pause auch wieder
zwischendurch, ja.
um wieder.
Ja. Genau. Und das schult für mich immer auch noch das ist schon mal ein bisschen die Vorstufe zum Pacing für den Wettkampf selber, weil dafür auch bei den Athleten nochmal ein gewisses Gespür reinkommt, wo wollen wir eigentlich hin? Wir haben zwar eine Zielzeit definiert, gegebenenfalls für den Wettkampf, aber was heißt das eigentlich? Und was heißt das vor allen Dingen auch auf mehrere Kilometer, auf mehrere Stunden XY oder Minuten gesetzt? Was muss ich da eigentlich leisten, um deutlich besser einschätzen zu können, wo muss ich hin und wo stehe ich vielleicht auch gerade erst?
Ja. Es gibt noch einen Punkt, Tommy, einen letzten Punkt, den ich zum Thema Long Run habe, wo zu 100% sich gerade viele der Zuhörer fragen, kann ich meine lange Einheit nicht auch auf dem Rad machen? Also Thema Crosssport hatten wir schon.
Mhm.
Wie siehst du das oder wie würdest du das vielleicht den Athleten auch erklären im Sinne von ja dieser Frage, kann ich meine lange Einheit nicht auch einfach auf dem Rad machen und dann passt das so, ist ja nur Fettstoffwechsel, da geht es ja nur darum, die Pumpe zu trainieren.
Also
das ist nochmal so der vierte Mythos.
Ja. Das stimmt, da sage ich einen Satz, den wir auch bei der Folge schon gesagt haben, ergänzend ja, ersetzend nein. Aus einem ganz einfachen Grund. Wenn wir das Gros der Einheiten im Long Run zu einem Long Ride machen, ja, dann trainiere ich den Fettstoffwechsel vielleicht sogar noch besser als beim Laufen. Unbestritten. Wenn ich dann aber die vielen, vielen Stunden auf dem Rad verbracht habe und dann plötzlich in den Wettkampf gehe und die Kilometer laufen soll, sind weder meine Muskulatur, noch meine Bänder, noch meine Sehnen auf die Belastung vorbereitet Und dann kann ich das, und dann schließen wir den Podcast mit dem Anfang, auch in den DNS laufen lassen, brauche ich gar nicht erst antreten, bevor es dann in den DNF, in den DNF reinläuft. Genau. Und dann in den meisten Fällen auch eine Verletzung. Punkt. Also der Körper ist einfach nicht darauf vorbereitet.
So ist es, ja. Es gibt so eine gewisse auch Möglichkeit zu koppeln, wenn man jetzt sagt, man möchte sich ein bisschen Impact sparen, aber schon die Umfänge hochbringen und so weiter. Ja, das sind alles sehr, sehr spezielle Formen dieser Longrun-Einheit. Und wenn ihr da noch tiefergehende Fragen habt, wisst ihr, wo ihr uns erreicht. Leute, schön, dass ihr heute so lange zugehört habt. Ich hoffe, die Folge reicht so wenigstens für einen Teil eures Longruns auf den Ohren. Ja, gibt es eine Frage der Woche, Tommy?
Warum regnet's? Nee, keine Ahnung, habe ich nicht.
Warum ist die Banane krumm?
Genau.
Dann schließen wir diese Folge ohne Frage der Woche ab. Ist auch kein Problem. Haut mal in die Kommentare, wie lieb ihr uns habt, ja, und ob ihr vielleicht schon mal einen langen, sehr, sehr hübschen Mann in der Heide gesehen habt.
Den suche ich dann.
Du suchst den, genau. Also, Leute, kommt gut ins Training die Woche. Viel Spaß noch bei den Wettkämpfen an den Wochenenden jetzt, die jetzt so folgen. Ich hoffe, ihr hattet schon gute Zeiten diese Saison. Die ist ja mehr oder weniger schon fast so in der zweiten Hälfte, würde ich sagen. Ja.
Ja.
Und da kommt sicherlich noch das ein oder andere Juwel in Form von einem Race. Ciao.
Macht's gut. Woche.